Schlag doch bitte mit mir auf, wenn ihr mögt, das zweite Buch Könige, Kapitel 5. Zweite Könige 5. Da lesen wir eine Geschichte, die uns so ein bisschen an die Heilungswunder von Jesus erinnert, die aber schon 800 Jahre bevor Jesus auf die Erde kam, geschehen ist. Zweite Könige 5, die Verse 1 bis 19 lese ich. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, das ist Syrien, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel, der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpa besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naaman: Wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden, von dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein, wenn mein König in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbete im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Er sprach zu ihm: Zieh hin mit Frieden. Amen. Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er war zur Zeit des Elisa derselbe wie zur Zeit, als Jesus auf der Erde war Und er ist derselbe heute, im Jahr 2009. Er ist ein Gott der Heilung, ein Gott der Wiederherstellung. Und er ist es heute hier unter uns. Und wir haben einiges schon davon gehört. Wir können ihm nicht vorschreiben, wie er zu handeln hat. Aber wir kennen seinen Charakter, wir kennen seine Verheißungen. Und wir können wissen, dass wir im Willen Gottes beten, wenn wir um Heilung bitten. Er ist hier und er will seine Güte uns bekannt machen. Und in dieser Geschichte, die ich gerade gelesen habe, stecken, glaube ich, ein paar Begegnungen, die uns ermutigen können, die uns auch herausfordern können. Und ich will versuchen, die kurz mit euch zu betrachten. Da ist einmal ein gefangenes Mädchen, das zur Zeugin wird. Da ist ein stolzer Offizier, der ein neues Leben findet. Und da ist ein heilender Gott, der verherrlicht wird. Ein gefangenes Mädchen wird zur Zeugin. Über die lesen wir so schnell hinweg. Und ich habe gedacht, ohne dieses Mädchen wäre es gar nicht so weit gekommen. Da wäre die Geschichte gar nicht erst in Gang gekommen. Also Israel und Syrien, Aram, waren zwei benachbarte Mächte, zwischen denen es immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen gab, zwischendurch dann auch wieder so Waffenstillstand, so dass so ein General auch nach Israel ziehen kann, ohne da gleich verhaftet zu werden. Aber es gab immer wieder da Scharmützel und Raubzüge und Überfälle, und bei einem dieser Überfälle war dieses Mädchen als Sklavin nach Damaskus verschleppt worden. Und das war eine Herausforderung in jeder Hinsicht, als Sklave irgendwo zu sein, aber es war auch eine geistliche Herausforderung. Wenn sie dem Gott der Bibel gedient hat, was macht sie jetzt, wo sie in der Ferne ist, in Sklaverei? Sie hätte sich sozusagen weltanschaulich an ihre Umgebung anpassen können, wäre verständlich gewesen. Sie hätte auch ihren Glauben für sich behalten können. So, ich bete da schon zu diesem Gott, aber ich lasse es keinen wissen, damit ich keinen Ärger kriege. Das wäre auch nachvollziehbar. Sie ist von außen betrachtet in dieser ganzen Geschichte die Person, die in der schwächsten Position ist. Sonst haben wir da einen König, da einen General, da einen großen Propheten und dann haben wir so ein Sklavenmädchen. Sie ist in der schwächsten Position von allen. Und sie bekommt in der Geschichte noch nicht mal einen Namen. Aber sie lässt sich von Gott gebrauchen. Und sie bezeugt, was Gott tun kann. Und das Erstaunliche passiert, die Mächtigen ihrer Zeit hören auf sie. Ja, aber so ein General muss nicht auf das abergläubische Gerede von der Magd hören. Aber er lässt sich darauf ein und er geht zum König. Und der König sagt, ja, so, zieh nun hin. Gibt ihm sozusagen Sonderurlaub und schreibt ihm diesen Brief. Was ist die Frage? Sind wir bereit, von dem zu reden, was Gott getan hat? Von dem, was er tun kann, von dem, was er tun will? Und zwar nicht nur hier, wo wir ziemlich unter uns sind, wo wir wissen, dass wir Applaus kriegen, wenn wir eine Geschichte erzählen, wie Gott gehandelt hat, sondern auch da, wo wir als Antwort keinen Halleluja-Ruf kriegen. Und vielleicht kennt ihr das, ich merke bei mir manchmal die Tendenz, ich will das erzählen, womit Leute natürlich was anfangen können. Ich will die ja nicht überfordern. Und dann kann ich erzählen von dem tollen Zusammenhalt, der in der Gemeinde da ist und dass das ja vielen Leuten sehr hilft oder so. Und es ist wichtig, sensibel zu sein im Gespräch. Es ist wichtig, sich auf mein Gegenüber einzustellen, dass ich dem nicht irgendwelche Geschichten erzähle, weil er liegt also platt auf dem Rücken sozusagen und weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Aber dieses Mädchen ermutigt mich und vielleicht euch auch da von der Kraft Gottes zu reden, wo es den Leuten erstmal fremd ist. Und wir haben das gehört im Krankenhaus, ja? Nein, wir haben doch gebetet. Also für so einen Arzt im Krankenhaus erstmal, muss er erstmal mit umgehen natürlich. Vielleicht hat er irgendwo gelernt, wie man mit solchen religiösen Leuten dann umzugehen hat oder so. Aber es ist erstmal fremd. Aber auch da von der Kraft Gottes zu reden, auch denen Gebet anzubieten, die erstmal nicht auf die Idee kämen. Doch, ja, ich weiß ja nicht, was die jetzt von mir denken, wenn ich jetzt sage, ich bete für dich. Und nicht nur zu Hause. Kennt ihr das? Ja, dann sagt, ja, ich darf ich für dich beten? Ja, gerne, danke schön. Und die denken dann, ich mache das dann zu Hause auf der Bettkante. Und dann sage ich, ja, okay, jetzt gleich, hier. Und so, das ist dann doch ein gewisses Aha-Erlebnis für manche. Aber lass uns ermutigt sein durch dieses Mädchen, uns das zu trauen. Und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass die denken, wir haben irgendwie eine Meise. Aber das denken sie vielleicht sowieso schon. Ja, es ist eine Sache, dass deine Freunde, deine Nachbarn, deine Kollegen mitkriegen, dass dir dieser Glaube anscheinend gut tut. Die geht da immer hin und scheint ja ihr irgendwie zu helfen, sonst würdest du es ja nicht machen. Es ist was anderes, ob sie mitbekommen, dass der lebendige Gott auch ihnen begegnen will. Dass er auch ihnen helfen, dass er auch sie segnen will. Wir sind sehr tolerant, zumindest so lange, bis einer kommt, der uns nicht passt. Ja, der eine ist halt fromm und der andere macht Yoga und der dritte macht irgendwas anderes. Aber wenn du sagst, dieser Jesus, der will dir helfen, darf ich für dich beten, wenn du Schmerzen hast, dass die Schmerzen weggehen. Das ist ein Schritt des Glaubens, des Vertrauens Gott gegenüber. Und ja, ich glaube, dieses Mädchen aus Israel kann uns da ermutigen. Ein zweites, da ist ein stolzer Offizier, der findet neues Leben. Dieser Naaman, Feldhauptmann heißt es beim Luther so, der, vielleicht ist er der Oberbefehlshaber oder ein hochrangiger General der syrischen Armee, ein mächtiger Krieger. Ich musste dran denken, vielleicht kennt ihr diesen Film The Green Mile, da kommt so ein schwarzer Schauspieler vor. So ein Kleiderschrank von einem Typ. So stelle ich mir diesen Naaman vor. Und der ist erkrankt an Aussatz. Das wird manchmal in manchen Bibelübersetzungen mit Lepra übersetzt. Kann sein, muss aber nicht sein. Aussatz in der Bibel ist so ein Sammelbegriff für alle möglichen Hautkrankheiten, die auf jeden Fall unerfreulich waren. Und die vor allem sozial und geistlich einen ausgeschlossen haben. Es ist nicht nur, dass es fürchterlich gejuckt hat und dass da vielleicht auch Gliedmaßen irgendwann, dass man kein Gespür mehr drin hatte wie bei Lepra und sich dann da verwundet und es nicht merkt. Aber durch Aussatz war man auch unrein. Man konnte nicht am Gottesdienst in Israel teilnehmen. Und hier ist also ein aussätziger Ausländer, der also für das Volk Gottes sozusagen doppelt fern ist, doppelt abgeschnitten vom Gott Israels, doppelt unerwünscht, aber nicht unerwünscht beim Gott Israels, schon zur Zeit des Alten Testaments. Er kümmert sich um diesen feindlichen General. Man hätte ja strategisch sagen können, soll uns doch recht sein, wenn der krank ist. Der wird demnächst wieder gegen uns in Krieg ziehen, möglicherweise. Aber Gott weist ihn nicht ab. Und Gott weist heute niemanden ab, der zu ihm kommt. Ganz egal, was du bisher gewesen bist, was du bisher getan hast. Da, wo jemand sagt, vielleicht kann dieser Gott mir helfen, da wird Gott dich mit offenen Armen empfangen. In der Geschichte wird Naaman erstmal nicht mit offenen Armen empfangen. Da ist erstmal der König von Israel, Joram, der total überfordert ist. Sagt, der will mir hier... Also das ist also ein diplomatischer Trick, dass der einen Krieg vom Zaun brechen will, weil ich seinen Typ nicht geheilt habe. Das kann ich doch gar nicht. Und dann kommt er zum Propheten Elisa und wird überhaupt nicht standesgemäß behandelt. Also da kommt dieser Fuhrpark, bei dem vorgefahren, stell dir vor, so eine Kavalkade von Limousinen, so diese dunklen mit getönten Scheiben. Und Elisa schickt einen Boten raus. So der Zivi mit dem Zettel in der Hand sozusagen. Und Naaman ist immerhin, hat einen Haufen Geld dabei, um den auch fürstlich zu entlohnen. Das ist richtig viel Geld, was hier aufgezählt wird. Und dieser Prophet empfängt ihn noch nicht mal, redet noch nicht mal mit ihm. Dabei hatte Naaman das ganz klar vor Augen, wie dieser Prophet ihn heilen würde. Die ganze Reise über hatte er sich das ausgemalt. Hat sich das ganz genau vorgestellt, wie das sein würde. Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen, hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen, seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. So sollte Gott das tun. Kennt ihr das? Hat es jemand schon mal erlebt? Wir sagen, ja, wenn Gott handelt, dann wird das so und so geschehen. Wenn Gott, ich bete schon so lange für das und das. Und ich weiß schon ganz genau, wie das sein wird, wenn die Antwort kommt. Ich bete für einen Ehepartner, dann kommt er auf einem weißen Pferd die Straße heruntergeritten. Und Ja, wir haben es schon mal so erlebt, vielleicht nicht mit dem weißen Pferd die Geschichte, aber an anderen Stellen, so hat Gott gehandelt, so macht er das. Oder andere haben uns erzählt, wie das bei ihnen war. Und indirekt suggeriert, so wird das dann bei dir auch sein. Oder du hast Bücher gelesen von gesalbten Leuten und die haben das immer so erlebt. Und dann muss das wohl so sein. Oder du wünschst es dir einfach, dass es so geschieht. Und die Gefahr dabei ist, man kann sich ja was wünschen, aber die Gefahr ist, dass wir gar nicht mehr merken, wenn die Erhörung vor der Tür steht, weil das weiße Pferd fehlt oder sonst irgendwas fehlt. Oder weil wir eben gedacht haben, ja eben, die Operation wird gar nicht nötig sein, ich springe einfach wieder durch die Gegend. Und Gott hat einen anderen Weg, wie er segnen will, wie er auch Wiederherstellung schenken will. Bist du offen dafür, Gott machen zu lassen? Ja, Gott in den Ohren zu liegen, dass er macht, das sollen wir, das können wir. Nicht einfach, naja, wenn er dann vielleicht heilen möchte, dann wird das vielleicht irgendwann tun. Nein, Gott zu bestürmen, dass er handelt, aber ihm ist zu überlassen, wie er handelt. Auf welche Weise er handelt und mit welchem Timing er handelt. Nach einigen guten Zureden lässt der Naaman sich auf Gottes Wege ein. Und da hat schon seine nächste Herausforderung vor sich. 7-mal untertauchen in einem etwas schlammigen Jordan wahrscheinlich. Das ist ja heute so. Man kann sich ja vorstellen, der geht also ins Wasser rein und taucht einmal unter, taucht 2-mal unter, 3-mal. Die Leute gucken alle zu, da seine Diener. Also entweder er ist gerade dabei, sich vollends zum Deppen zu machen, oder Gott muss jetzt wirklich gleich beim nächsten Mal untertauchen handeln. Kann ich mir vorstellen, dass ihm schon ziemlich schwummrig zumute war. Und ich kenne das, wenn ich für eine Sache für jemand bete. Also wenn Gott stellt sich jetzt irgendwie zu diesem Gebet, wir haben jetzt lange gewartet, wir haben Zusagen gekriegt, aber jetzt muss auch was passieren. Und das ist eine hochspannende Situation. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der manchen davon abhält, mit seinen Gebeten, mit seinen Anliegen vor Gott zu kommen. Denn wenn wir zu Gott kommen, dann riskieren wir etwas. Wir riskieren zum einen, dass er die Regie übernimmt, weil er eben nicht einfach nur die Gebetserhörung liefert und uns ansonsten in Ruhe lässt. Aber wir riskieren auch da, wo wir Vertrauen investieren, das ist zwischenmenschlich übrigens genauso, wir riskieren enttäuscht zu werden, wenn es nicht so geschieht, wie wir es erbeten oder wünschen. Dann ist es sicherer zu sagen, ah ja, ich habe da halt so mein Leiden und damit komme ich schon irgendwie klar. Und vielleicht will ja Gott mir irgendwann was schenken, dann wird das schon tun. Ich werde ihn nicht dran hindern. Oder wir beten dann schon so, dass so der Fluchtweg schon eingebaut ist. Herr, falls du denn wollen solltest, dann könntest du vielleicht, wenn es nicht zu viel Mühe macht, dich herablassen, mir das zu geben. Aber wenn nicht, ist gar nicht schlimm. Und das ist nicht das Gebet des Glaubens, ihr Lieben. Das ist was, also da baue ich, das soll demütig sein. Und wie gesagt, ich überlasse Gott, wann und wie und wo und wodurch er handelt. Aber oft ist es eher, dass ich mir den Fluchtweg schon offen halte, falls ich enttäuscht wäre. Und Gott lädt uns ein, so wie der Naaman hier, der in diesem Fluss steht als General, alles auf eine Karte zu setzen, alles von ihm zu erwarten und dann offen zu sein darauf, wie er dieses Gebet beantworten wird. Wenn wir um Heilung beten, dann beten wir nicht irgendwas, was wir uns ausgedacht haben, sondern wir beten, weil Jesus uns diesen Auftrag gegeben hat. Weil Jesus selbst es getan hat und weil Jesus selbst es heute tun will. Und weil wir seine Verheißungen haben für das Gebet und speziell für die Heilung. Und auf dieser Grundlage gehen wir vor. Und dann können wir mit Entschlossenheit kommen. Naaman lässt sich auf Gott ein und er erlebt eine echte Verwandlung. Sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, heißt es da. Und das ist nicht nur eine körperliche Wiederherstellung. Er wird innerlich erneuert. Er demütigt sich, dieser stolze General demütigt sich vor dem Propheten, er demütigt sich vor Gott. Er demütigt sich später, kommt eine Situation, wo der Diener von Elisa zu ihm kommt. Es wird beschrieben, wie er extra von seinem Wagen absteigt und fragt, was ist denn? Und er kommt also buchstäblich von seinem hohen Ross herab. Gott hat sein Herz verändert und er bekennt diesen Gott, der ihn geheilt hat, als den einzig wahren Gott und fängt an, ihn allein anzubeten. Aber das möchte ich sagen. Wir beten um Heilung mit Begeisterung und mit Erwartung. Wir beten auch um seelische Heilung, wir haben davon auch gehört, innere Heilung. Aber das Größte, was heute geschehen kann, ist, dass jemand sagt, Jesus soll mein Herr sein. Er soll nicht nur meine Krankheit irgendwie wegmachen, sondern mein ganzes Leben soll ihm gehören. Ich will mich ihm hingeben. Er soll mein Gott, mein Retter, mein Herr sein. Und das ist sein Angebot, dass er dir neues Leben schenken will. Vielleicht hast du das noch nie angenommen. Dann ist das wichtiger als alles andere, was heute geschehen kann. Dass er dir dieses neue Leben schenkt. Und dann, ganz kurz, geschieht das Dritte, was ich genannt habe. Ein heilender Gott wird verherrlicht. Das ist so ein roter Faden, der sich durch diese Geschichte zieht, den man nicht gleich auf den ersten Blick sieht. Das geht gleich im ersten Vers los. Da heißt es, dass dieser Naaman wertgeachtet ist bei seinem Herrn, denn durch ihn gab der Herr, also Jahwe, den Aramäern Sieg. Damals hat jedes Volk geglaubt, dass sein privater Gott für dieses Volk natürlich dann hilft im Krieg. Aber dass der Gott Israels jetzt diesem syrischen General im Krieg hilft, möglicherweise sogar noch gegen Israel, das zeigt etwas davon, wie groß Gott ist. Und dass er eben nicht ein Stammesgott ist, der nur für spezielle Leute, du hast halt deinen Glauben und ich habe halt irgendwas anderes, sondern dass er Gott ist, der alles in seiner Hand hält. Und jetzt heißt es, da ist einer, der heilen kann. Und die Boten kommen erst zum Joram, zu dem König, und der sagt, wer bin ich denn? Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte? Und er schätzt die Situation völlig richtig ein und seine Möglichkeiten. Und er bekennt, allein Gott kann heilen. Das ist eigentlich die Botschaft hier drin. Und jetzt kommt der Naaman zu dem Elisa und ist wahrscheinlich nicht nur beleidigt, weil er jetzt in diesen schlammigen Fluss steigen soll, sondern weil er eben damit rechnet, dass dieser Mann Gottes ihn jetzt gesund macht. Und er schickt ihn weg. Und das ist der Auftrag, den er ihm gibt. 7-mal waschen, das klingt eher nach so einer rituellen Reinigung, dass man rituell gereinigt wird, aber nicht, dass die Krankheit weg ist. Er sagt, das kann ich auch zu Hause machen. Aber nach der Heilung ist Naaman überzeugt und er ist, ja, man kann wohl sagen, bekehrt. Er gibt Gott die Ehre. Warum? Weil er hat ja mit Heilung gerechnet. Er hat die Belohnung schon mitgebracht für den Heiler. Aber jetzt begreift er, das ist nicht irgendein außergewöhnlich begabter Mensch, der da rumgeht und heilt, sondern ich habe es hier mit dem lebendigen Gott zu tun. Der kann heilen, ob da einer dabei steht oder nicht. Durch ins Wasser tauchen oder durch Schlamm auf die Augen schmieren oder durch einfach ein Wort. Wenn wir sehen, die Heilungsmethode von Jesus anschauen, das Einheitliche dabei ist, dass es so unterschiedlich ist. Es gibt fast keine zwei Heilungen, die einander gleichen in den Evangelien. Und da reiht sich diese Geschichte hier ein. Das gibt es so auch nicht nochmal. Und das ist ganz typisch, weil Jesus eben uns lernen will, dass wir nicht uns auf irgendeine Methode verlassen. Wir müssen jetzt alle zum Jordan und da 7-mal untertauchen. Er sagt, Gott, was macht ihr eigentlich? Nein, er ist ja der, der heilt. Und er ist auch der, der dafür die Ehre bekommt. Und dieser Naaman will ihn jetzt anbeten, nimmt sich, das ist das Denken von damals, israelische Erde ein, um sozusagen diesen Gott auf seiner eigenen Erde anbeten zu können. Elisa hat genau das als Ziel, dass Naaman das begreift. Er schickt ihn, ich glaube, deshalb schickt er ihn weg. Er hätte ihn ja einfach da vor Ort heilen können. Aber er schickt ihn extra weg, damit der begreift, das ist nicht dieser große Mann Gottes, der mich gesund macht, sondern Gott selbst handelt. Deshalb nimmt er auch die Belohnung nicht an. Man kann ja Spenden nehmen oder so, wir haben auch gerade hier gesammelt, aber es geht darum, du kannst nicht den Propheten für die Heilung bezahlen. Sondern du musst mit deinem ganzen Leben Gott die Ehre geben. Das ist die richtige Antwort, wenn Gott an dir handelt. Dass du dich ihm hingibst. Nicht, dass du da einem Menschen Geld gibst oder irgendwas. Gott gebührt die Ehre in all dem. Und wir wollen jetzt beten, wir wollen jetzt mit Gottes Handeln rechnen. Und dabei ist nicht so interessant, wer da betet. Ja, wir haben 4 Teams, die sich hier gleich im Raum verteilen werden. Da geht es gar nicht darum, wer jetzt in welchem Team ist. Sondern es geht darum, dass wir gemeinsam zu unserem Gott kommen. Er ist der lebendige Gott, der sagt, komm zu mir. Er ist der, der sagt, bittet und es wird euch gegeben. Er ist der, der sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und er ist der, der sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. Leben in ganzer Fülle. Und Herr, wir danken dir, dass du der lebendige Gott in unserer Mitte bist. Und wir wollen mit dir rechnen. Wir wollen damit rechnen, dass du kommst und unter uns handelst. Dass du uns berührst, dass du heilst an Leib, Seele und Geist. Und Herr, wir wollen keinen Menschen die Ehre geben, sondern wir wollen dir allein die Ehre geben. Darüber, dass du handelst. Und wir sind gespannt zu sehen, was du tun wirst. Halleluja. Dir sei alle Ehre. Amen.